stand und trotzdem von ihm in einer unglaublichen Weise akzeptiert wurde. Dazu führe ich Sie in das Lukas-Evangelium. Sie wissen ja von den vier Evangelisten, jedes hat so seine besondere Schlagseite, gell? Und Lukas ist besonders einer, der halt so für Randgruppen schwärmt. Wenn Sie so ein bisschen sich in der Gesellschaft ein bisschen am Rand vorkommen, gell, dann eignet sich als Trostbotschaft das Lukas-Evangelium im Besonderen. Was da für Menschen vorkommen, wo Jesus ihnen die volle Zusage zuspricht, ist ganz unglaublich. Das heißt, wenn Sie glauben, es liebt Sie niemand, lesen Sie das Lukas-Evangelium, dann kommen Sie drauf, da gibt es Leute, die sind noch ärger wie Sie und Jesus hat Sie lieb. Das heißt also, Lukas hat unglaublich sensibel schreiben können um die Seelen, die innere seelische Situation der Menschen zu schildern. Und das ist also im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel, wo es diese weltberühmte Geschichte mit dem Zachäus gibt, mit diesem Zöllner. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen jetzt diese Geschichte nach. Es könnte jetzt sein, dass Sie sagen, nein, nicht schon wieder, diese Zöllnergeschichte habe ich schon so oft gehört und so weiter. Gehabt. Muss ich Ihnen sagen, wenn Sie sie schon einmal gehört haben dann, und Sie kennen die Geschichte, dann freuen Sie sich einfach, wenn Sie sie noch einmal hören, dass Sie so eine berühmte, schöne Geschichte schon kennen. Und wenn Sie sie noch nicht kennen und ich Ihnen das erste Mal erzähle, freuen Sie sich doppelt. Es wird niemand erfahren, dass Sie diese schöne Geschichte bis jetzt noch gar nicht gekannt haben. Man fragt sich, wie konnten Sie dann überhaupt Christ werden, ohne diese Geschichte zu kennen. Denn die sagt Unglaubliches aus über unseren Glauben. Dazu ist es nur wichtig, dass ich Ihnen so ein bisschen Vorbemerkungen gebe. Es kommt also eine Figur vor, nämlich ein Zöllner Zachäus. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, Zöllner waren zur Zeit Jesu eine Erfindung der Römer. Wenn die ein fremdes Volk besetzt haben, haben sie eben Zölle eingehoben. Das hat sie ja reich gemacht. Und das Geschickte der Römer war, dass sie nicht die Zölle selbst eingehoben haben, sondern dass sie immer bei dem Volk, das sie besetzt hatten, Menschen gefunden haben, die Zölle für die Römer eingehoben haben. Die waren zwar bei den Menschen dann unbeliebt, aber sie hatten einen gewissen psychischen Zugewinn, dass es ihnen finanziell relativ gut gegangen ist. Muss ich Ihnen sagen, damit Sie das Gleichnis überhaupt verstehen, weil diese Art gibt es ja bei uns heute nicht mehr. Also Sie müssen wissen, dass ein Zöllner war, zur Zeit Jesu, war aus dem Judentum. Er war Jude, hat sich aber von den Juden wegbegeben und hat für die Römer Dienst gemacht, hat sich auf die Seite der Römer geschlagen. Sein Problem war aber folgendes, dass er zwar Jude war, aber die Juden gesagt haben, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, der arbeitet für die Römer. Dass er sich auf die Seite der Römer geschlagen hat und die Römer aber auch gesagt haben, na deshalb gehört er noch lange nicht zu uns. Ein Jud bleibt ein Jud. Das heißt, das Schicksal eines Zöllners war, dass er zwischen den Stühlen saß. Dass er hier nicht dazugehört hat und hier nicht. Dass er also nirgendwo beheimatet war. Dass er eigentlich, ja, heimatlos und ohne diese Gemeinschaft war. Dass er trotzdem Zöllner geworden ist, habe ich Ihnen gesagt, dass er eben finanziell ausgesorgt hat. Sie wissen, es gibt heute bei uns auch Leute in den einzelnen Ortschaften, die haben bei jeder Sparkasse, die es in ihrem Ort gibt, ein Konto, aber es macht sie keiner. Das gibt es ja auch nicht. Also sie sind relativ vermögend, aber nicht wirklich beliebt. So müssen Sie sich einen Zöllner halt vorstellen. Manchmal kann man sich halt auch mit Geld darüber hinwegtrösten, dass man unsympathisch ist und da umhusteln. Ja, das waren Zöllner. Und jetzt, das nur als Vorinformation, dass Sie dieses Gleichnis des Lukas jetzt überhaupt verstehen können. Und jetzt führe ich Sie in die Stadt Jericho. Das war eine Grenzstadt im damaligen Judäa und dort gab es den Zöllner. Und irgendwie ist es bekannt geworden, dass der Rabbi Jesu, der damals schon ein bekannter Wanderprediger war, dass er in die Stadt Jericho gekommen ist an einem Sabbat und an einem Sabbat am Marktplatz gepredigt hat. Und da war es eben, dass auch ein Zöllner, dessen Namen wir später erfahren, dass auch ein Zöllner sich für diese Rede interessiert hat. Lukas schreibt eigentlich nicht, aus welchem Interesse ein Zöllner sich den Rabbi Jesus anhören wollte. Man kann es nur vermuten. Wir vermuten heute, dass wir sagen, vielleicht hat auch ein Zöllner gespürt, es geht mir finanziell gut. Ich habe einen schönen Wohlstand, aber ich habe eigentlich kein richtiges Wohlbefinden. Und so, dass er auch vielleicht ein bisschen Sehnsucht nach mehr gehabt hat. Und da hat er sich gedacht, vielleicht kann mir dieser Rabbi ein bisschen etwas erzählen, was möglicherweise mein Leben erfüllter macht. Und tatsächlich, er ist am Marktplatz hingegangen. Und Lukas schreibt aber, manchmal schreibt er sehr pointiert und ein bisschen humorvoll. Dann schreibt er, und er war sehr knapp dran, der Marktplatz war schon ganz voll. Das zeigt mir, Jesus war schon ein bekannter Wanderprediger. Wenn er gekommen ist, konnte er Plätze füllen. Und jetzt konnte er nur mehr hinten stehen. Und dann schreibt er, und er war klein von Gestalt und konnte nicht sehen. Jetzt muss ich nur sagen, das ist natürlich ein Schicksal. Wenn du Mensch bist, das geht ja noch. Wenn du aber ein kleiner Mensch bist, hast du ein Schicksal mehr. Das heißt, du hast immer das Gefühl, der Größte sitzt vor dir. Du siehst ihn. Die großen Leute unter ihnen werden nie erfahren, wie es ist, als kleiner Mensch durchs Leben zu gehen. Deshalb entwickeln kleine Menschen, auch psychologisch verständlich, ganz eigene Taktik. Wenn kleine aufs Pferd kommen, können sie es fast nicht erreichen. Klein, aber oho. Ja? Lesen Sie es nicht unbedingt mit kleine an. Das ist gar nicht so einfach. Das müssen Sie jetzt nur wissen. Der steht hin und kann nicht sehen. Gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, wer glauben Sie, hat dem Zöllner den Blick auf Jesus verstellt? Wer glauben Sie, war denn das, der vor ihm gestanden ist, der schon rechtzeitig gekommen ist? Sie dürfen richtig das denken, aber aussprechen brauchen Sie es nicht. Ich spreche schon aus für Sie. Es wären natürlich diese hundertprozentigen gewesen sein, wissen Sie, die in Eschen, die aus Galiläa, die Frauen, die ihm nachgereist sind, nachgefolgt sind, die sie gedacht haben, den habe ich eh schon hundertmal gehört, aber den gebe ich mir noch einmal. Das heißt also, die also nicht satt werden konnten, wissen Sie, die haben den Blick auf Jesus verstellt. Es wäre natürlich auch, das kann man nicht sagen, schauen Sie sich an, da in der ersten Reise, das passt nicht, aber für damals hat es ja so gepasst. Und ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie Lukas das gemeint hat, aber manchmal habe ich mir gedacht, siehst du, es könnten sich ja Menschen auch abwenden, sie wollen Jesus sehen. Und sie können ihn nicht sehen, weil andere davor stehen. Wer glauben Sie steht davor? Ja, das sind natürlich die Theologen, Priester, Bäder, wissen Sie, also die vorgeben, Jesus zu lieben. Man muss sich bei jedem religiösen Vortrag wirklich überlegen, dass man immer den Blick auf Jesus freigibt. Man darf sich nie so hinstellen und sagen, es ist von mir. Sondern es muss der Blick im Durchgehen, dass sich ja nicht einer abwendet wegen den Inhalten, die man sagt. Ich denke mir immer vor jedem Vortrag, ich kann Ihren Glauben durch meine Worte natürlich nicht vermehren, nicht stärken. Das weiß ich nicht, ob das geht. Aber ich wäre ja schon zufrieden, wenn Sie nicht mit weniger Glauben hinausgehen, als Sie gekommen sind. Denn wenn Sie mit weniger Glauben ausgehen aus dem Vorhof, als ist einer gekommen sein, war gescheiter, ich war gar nicht gekommen. Das heißt also, das ist mir also ganz, ganz wichtig. Und Jesus musste das auch zur Kenntnis nehmen. Und heute ist es ja manchmal so, dass sich Menschen von der Kirche abwenden, nicht, weil sie Jesus nicht sehen, sondern weil die vor ihm stehen, die Sicht auf Jesus verstellen. Und jeder, der sich so vorgibt, in Jesus verliebt zu sein, muss sich auch fragen, lebe ich das wirklich, dass auch andere das annehmen können. Übrigens muss ich nur sagen, der Zöllner hätte nach Hause gehen können und hätte sagen können, selber schuld, wenn die das nicht besser organisieren können und so weiter, ja, ich wollte ihn ja hören, aber keine Chance, Sie können mich gern haben. Und er hätte sich abgewandt. Sie wissen aber, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern er überlegt, wo wird denn Jesus dann gehen? Und dann hat er diesen Weg ausfindig gemacht und da steht also ein Maulbeerfeigenbaum. Und dann denkt er sich, wenn ich auf den Maulbeerfeigenbaum hinaufsteige, dann werde ich natürlich Jesus. Und das müssen Sie sich jetzt vorstellen. Der ist klein, ist er ja immer noch. Aber wenn er auf einen Baum steigt, sieht er ja plötzlich viel, viel mehr. Ich kann ihm das ja auch so vorstellen. Wenn ich oben bin, sicher also etwas, was ich zuerst nicht gesehen habe. Und wenn jetzt hier Jesus kommt, denkt sich der Zacchaeus, zuerst wäre Jesus von vorn sehen, dann wäre ich von oben sehen und dann wäre ich von hinten sehen. Das heißt, für das, dass ich klein bin, hat sich das herrlich erfüllt. Das hat er sich nämlich überhaupt nicht gedacht, dass er ihn so gut sehen wird. Und wenn er ein bisschen was redet, vielleicht versteht er sogar was. Das heißt, der Zachäus hätte dann, wenn Jesus vorbeigegangen ist, runtersteigen können und hätte sagen können, der Sabbat hat sich ausgezahlt. Ich habe wirklich etwas Gescheites einmal gesehen. Ich habe nicht wirklich gesehen. Sie wissen, es kommt ganz anders. Und wie es kommt, das hat unsere Religion groß gemacht und unseren Glauben heilig. Denn Jesus geht des Weges und bleibt unter dem Baum stehen. Und er schaut hinauf und spricht den Zöllner mit dem Namen an und sagt, Zachäus. Ich werde oft gefragt, wieso hat Jesus gewusst, dass der Zachäus heißt. Ich muss Ihnen sagen, da ist die Erfahrung eingeflossen in den Text, es ist ja viel später aufgeschrieben worden, dass Jesus einer war, der wirklich beziehungsfähig war. Er war ein Beziehungsgenie. Und Sie wissen schon, dass es eben den Namen des anderen kennen, schafft wirklich Nähe. Wir haben es im Deutschen sogar sehr schön. Wenn wir uns ein bisschen kennen, sagen wir per Sie. Wenn wir uns besser kennen, sagen wir per Du. Das heißt, Sie sehen hier, schafft Name einfach Nähe. Und es ist unglaublich, dass wir sehr oft eben haben, dass Gott auch sagt, bei deinem Namen habe ich dich gerufen. Und dann sagt er Zachäus. Und dann sagt er zu ihm etwas, wo ich Ihnen nicht böse bin, wenn Sie das in unserer österreichisch-kärntnerischen Kultur nicht verstehen. Dann sagt er zu ihm, Zachäus, steig herab, geh nach Hause, denn ich möchte heute bei dir einkehren und mit dir Gastmahl halten. Das muss ich Ihnen sagen. Das ist deshalb, also mich hat übrigens immer gewundert, dass der Zachäus bei diesen Sätzen nicht vom Baum gefallen ist. Ist er nicht? Lukas schreibt nur, er schickt einen herab. Ist man fast immer nur zwingend. Aber ich denke mir, es ist, was sagt er ihm da? Der, der zwischen den Stühlen saß, der nirgendwo beheimatet ist, hat jetzt plötzlich Jesus, der bei ihm einkehrt. Und wenn Sie wissen, Gastfreundschaft im Judentum ist bis heute die größte Form, wie man dem Menschen sagen kann, ich habe dich lieb, ich gehöre zu dir, ich beschütze dich, ich nehme dich an, ich nehme dich auf. Das ist das. Jetzt können Sie sagen, bei uns gibt es auch Gastfreundschaft. Natürlich freuen wir uns, wenn zu den Feiertagen die Verwandtschaft kommt. Aber Sie wissen, wir freuen uns auch, wenn sie wieder geht. Natürlich, ja. Wenn bei uns die Schwiegermutter anruft und sagt, du, ich komme und so weiter. Ja, dann, also auf Besuch, dann fragen wir natürlich schon, Mama, wie lange wirst du bleiben? Dass man sich da psychisch einteilen kann, bleibt die eine Nacht oder bleibt es eine Woche oder 14 Tage. Das fragt wir ganz einfach. Ja. Das fragt man im Judentum nicht. Wenn die Mama kommt,